Ich werde heute die Diskussion des französischen Moments der Philosophie weiterführen und habe mir schon überlegt, dass ich das nächstes Mal auch noch tun werde, auch wenn es etwas den Rahmen sprengt, weil ich denke, da sind ganz viele spannende Fragen und Themen enthalten, die ich ungern noch weiter verkürzen möchte, als ich das dann ohnehin schon tun muss. Ich erinnere noch mal dran an die zentralen Thesen und Befunde über dieses Projekt der französischen Philosophie, das sich da in den 50er, 60er und 70er Jahren in Frankreich verwirklicht hat. Erstens ging es da um eine Verbindung von Begriff und Existenz. Das ist gestützt auf Alain Badiou's Zusammenfassung. Es war der Versuch, Philosophie mit radikaler Modernität zu beschreiben, eine Überwindung von der Trennung von theoretischer und praktischer Philosophie zu leisten, eine Figur der philosophischen Militanz, also des philosophischen Aktivismus, können wir vielleicht auf Deutsch auch sagen, zu erfinden, die Neubestimmung der Subjektivität in Dialog vor allem mit der Psychoanalyse und die Entwicklung eines neuen Stils des Philosophierens, durch den der Philosoph als Schriftsteller auftreten könnte und damit die großen Traditionen des 18. Jahrhunderts wieder aufgreifen. Oh ja, das kann ich versuchen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich hier irgendwas zuknüpfen muss. Ja. Ist es jetzt besser? Ich versuche es nochmal anders anzubringen. Jetzt ist es besser. Ja, okay. Also, heute und nächstes Mal möchte ich vertiefen die Problematik des Verhältnisses zum Marxismus und zur Subjekttheorie, also nicht nur zur Psychoanalyse, in diesem französischen Moment der Philosophie. Und heute werde ich ausschließlich mit Claude Lévi-Strauss, Henri Lefebvre und Lucien Goldman zu tun haben und zu begreifen versuchen, was da in den Sciences Humaines und in Bezug auf die Sciences Humaines geschehen ist. Das nächste Mal habe ich mir vorgenommen, die Politik der Befreiung bei Castoriadis, Lefort und Debord und Jacques Lacans auf strukturalistische Neuinterpretation der Psychoanalyse und Louis Althusser's ebenso als strukturalistisch bezeichnete Neulektüre des Marxismus. Ob ich nächstes Mal dann auch noch dazu komme, die späteren Aufarbeitungen, die ich mir auf den Zettel genommen habe, zu bearbeiten, das muss man sehen. Vielleicht muss ich die dann aufs Sommersemester verschieben, wo ich mich mit der Philosophie der Gegenwart, also der Philosophie seit den 1990er Jahren, befassen möchte. Die Sciences Humaines sind zu begreifen als eine besondere Form der entwickelten disziplinären Arbeitsteilung in den Wissenschaften, die im Laufe des 19. Jahrhunderts allgemein durchgesetzt wird. Wobei mir wichtig ist, dass im Unterschied zu der heute üblichen Praxis, die auch sich in den Internetquellen niederschlägt, dass eben nicht die Sciences Humaines et Sociales oder gleichbedeutend Sciences Humaines et Sociales waren, sondern ein besonderer französischer Entwurf. Im 19. Jahrhundert, als sich das konstituiert, also im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, gibt es drei unterschiedliche sozusagen Gesamtentwürfe für diesen Bereich. Das sind die Social Sciences in den USA, die Sciences Humaines in Frankreich und die Staats- und Geisteswissenschaften oder Geistes- und Staatswissenschaften in Deutschland, die durchaus jeweils unterschiedliche Disziplinengruppen versammeln und auch unterschiedliche Vorstellungen zugrunde legen, was den Zusammenhang oder gar die Einheit dieser Disziplinengruppen konstituieren könnte. Alle drei treten jetzt auch rein terminologisch an die Stelle der alten Redeweise, die auch in Frankreich, aber auch in England, aber auch in Deutschland üblich war, nämlich der Redeweise von den Sciences Morales, Moral Sciences oder Moralwissenschaften. In Frankreich kann man sagen, dass die Philosophie in diesem Kontext der Sciences Humaines eine zentrale Rolle spielt, gestützt auf die Psychologie und die Anthropologie. Die Soziologie hat demgegenüber keine so zentrale Rolle gespielt, sondern wurde praktisch dann im Anschluss an Psychologie, Philosophie, Psychologie, Anthropologie betrieben. Ähnliches gilt für die Ökonomie, die Linguistik und die Geschichte. Ich will hier drei Autoren in einer etwas anderen Reihenfolge als dann auch dargestellt behandeln, nämlich erst einmal den Claude Lévi-Strauss als den Protagonisten des sogenannten Strukturalismus, Henri Lefebvre, der diesen Strukturalismus und dessen Begrenztheit, aber auch dem traditionellen Marxismus, ein Konzept einer Metaphilosophie entgegengesetzt hat, und Lucian Goldmann, der von Lukács herkommt, die Vorstellung eines genetischen Strukturalismus entwickelt hat. Diese drei Autoren möchte ich heute diskutieren. Claude Lévi-Strauss vertritt dezidiert die These des Strukturalismus. Das ist natürlich auch wichtig, und was die Rede von den universellen Strukturen hier bedeutet. Er redet spezifisch von universellen Strukturen des menschlichen Geistes, die allen möglichen gesellschaftlichen, kulturellen, ökonomischen Strukturen zugrunde liegen und also in jeder Kultur als grundlegend gelten müssen. Die Kernthesen des Strukturalismus sind, dass Strukturen die Gesellschaft prägen, der Mensch Teil der Natur ist und diese Strukturen nicht von außen aufgedrängt sind, sondern von sich aus dem Menschen heraus gewachsen sind. Sie müssen nur noch als solche entdeckt werden. Und die Struktur und Wirkungsweise des Gehirns, also man kann da durchaus an neuere Debatten aus den Neurowissenschaften anknüpfen, bestimmen Denkgesetze, und diese Denkgesetze regulieren die menschlichen Ausdrucksformen. Vor diesem Hintergrund wird dann postuliert, dass verschiedene Formen gesellschaftlichen Lebens keine einmaligen, singulären geschichtlichen Phänomene sind, sondern von inwendigen Strukturen bestimmt werden, wobei Struktur definiert wird als ein System, das über alle Transformationen hinweg unverändert bleibt, analog der Grammatik oder der Phonologie einer Sprache, die in den immer wieder sich ändernden sprachlichen Äußerungen trotzdem als System unverändert bleibt. Und dieses wird eben postuliert als Effekt universell wirksamer Denkgesetze. Wobei Saussure speziell das noch darauf zuspitzt, dass er die Universalität des Denkens in Gegensatzpaaren behauptet, also der binären Opposition. Und Lévi-Strauss unterstreicht, dass diese Art der mentalen Prozesse in allen Kulturen gleich ist und sich nur unterschiedlich darstellt. Und er postuliert, der grundlegende Gegensatz sei hier der von Natur und Kultur oder von natürlich und künstlich. Dem philosophiehistorisch gebildeten Leser wird auffallen, oder Hörer, dass das natürlich eine Debatte ist, die auch schon das frühe Griechenland gekannt hat, als Gegensatz von Thesis oder Nomos und Physis. Was aber den Befund von Claude Lévi-Strauss natürlich noch nicht widerlegt. Spezifisch zugespitzt hat Lévi-Strauss seine These in der Auffassung vom wilden Denken, demgemäß das Denken der Angehörigen der vermeintlich primitiven, schriftlosen Kulturen sich keineswegs in kognitiver Hinsicht von denjenigen der Menschen in modernen Industriegesellschaften unterscheidet, sondern nur auf andere Ziele gerichtet sei. Und im Spiegel Online habe ich gefunden eine schöne Zusammenfassung mit ein paar Zitaten von ihm. Gesellschaftliche Veränderung und Revolution sind seit Karl Marx Hauptschlagworte der Moderne, der Studenten zumal und ihres Idols Jean-Paul Sartre, neuerdings auch vieler Theologen. Diesem gierigen Bedürfnis nach Veränderung, das unserer Zivilisation eigen ist, hat der französische Völkerkundler und Philosoph Claude Lévi-Strauss in einem Buch, das 1962 in Frankreich erschienen ist, also dem Wilden Denken, ein völlig anderes Denkmodell gegenübergestellt, das der prähistorischen Gesellschaften. Statt an Revolution, Veränderung und Geschichte orientieren sich diese sozialen Systeme, wie Lévi-Strauss ausführlich beschreibt, an Leitwerten wie Kontinuität, Dauer und Ordnung. Ich denke, das bedarf einer kurzen Kommentierung. Es ist der Versuch, so würde ich das interpretieren, Entschuldigung, die narzisstische Kränkung sowohl zu verarbeiten als auch auszubeuten, wissenschaftlich zu verarbeiten, dazu komme ich gleich, Ausbeutung komme ich auch gleich dazu, die dissoziierische Revolutionierung der Sprachwissenschaften bedeutet hat. Narzisstische Kränkung in dem Sinne, dass in den Sprachwissenschaften nach de Saussure, wie immer man dann einzelne Thesen von ihm beurteilt, ganz klar ist, dass die Sprachen nicht das Produkt eines Subjektes sind. Auch nicht das Produkt der Kollektivität, also der Nation, des Volkes oder ähnliches, als Kollektivsubjekt, aber natürlich auch nicht das Subjekt eines Gottes, der Menschen die Sprache eingibt. Das war ja die Kontroverse im 18. Jahrhundert etwa zwischen Herder und Süßmilch. Sondern die Sprache ist als System zu begreifen, das die vielfältigen individuellen Sprechakte immer schon reguliert. Man kann sich die Sprache nicht als etwas vorstellen, was gewissermaßen aus einzelnen Sprechakten produziert worden ist, dann würde dieser Systemcharakter nicht begriffen werden. Was jetzt keine neue These zur Sprachentstehung ist, sondern erstmal nur die Struktur der Sprache, wie sie als fertige Sprache funktioniert, beschreibt. Das ist de Saussures Entdeckung und da gibt es auch, glaube ich, in den Sprachwissenschaften keinen Weg zurück zu einer subjektzentrierten Sprachwissenschaft, dass irgendwie die Sprache als schöpferisches Produkt von subjektiver Tätigkeit begreift und diesen System- und Strukturcharakter der Sprache beiseite wischt. Und jetzt arbeitet Lévi-Strauss mit dieser de Saussureschen Entdeckung, die den ganzen Bereich des sprachlichen Geschehens und der sprachlichen Praxis in diesem Sinne dezentriert hat und wendet das an auf elementare menschliche Kulturtätigkeit. Das heißt, er entwickelt damit eine Grundlage für die komparative Betrachtung unterschiedlicher menschlicher Gesellschaften. Ich glaube, das kann man als wissenschaftliche Arbeit weiterhin begreifen. Und daraus folgt allerdings nicht, was jetzt der zweite Teil ist, der Ausbeutung, dass Revolution, Veränderung und ähnliche Dinge historisch nicht mehr stattfinden würden oder stattfinden könnten. Sondern natürlich müssen auch Revolutionen, müssen auch historische Veränderungen, müssen auch Epochen, Schwellen diesen Mechanismen, diesen Strukturen Rechnung tragen. Das ist eigentlich alles. So wie auch eine sprachliche Umwälzung. Wir kennen ja verschiedene sprachliche große Veränderungen, eben nicht als einfachen und gesteuert, als einfacher und gesteuerter Akt der Selbstveränderung eines Subjekts zu begreifen ist, so ist eben auch gesellschaftliche Veränderung und auch die Revolution nicht als einfacher, gesteuerter und kontrollierter Akt eines Subjekts zu begreifen. Was natürlich für das Denken von solchen Veränderungen ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Aber die Konsequenz ist keineswegs, wie Lévi-Strauss das dann im Interview nahegelegt hat, dass große und tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen nicht mehr notwendig sind, nicht mehr möglich sind und auch nicht, dass sie nicht notwendig sind, sondern das Ergebnis ist einfach, dass auch diese Veränderungen gewissermaßen die Grammatik und die Phonologie menschlicher Praxis als solche beachten müssen. Das ist natürlich nur eine Metapher. Es gibt natürlich keine Grammatik menschlicher Praxis, es gibt auch eine Phonologie menschlicher Praxis, aber man könnte nach analoga sinnvoll suchen. Wer sich durchaus intensiv mit dieser Herausforderung auseinandergesetzt hat, ist Henri Lefebvre, der zunächst noch sich der Tradition des Marxismus-Leninismus zurechnete, der also 1939 noch sozusagen als das stalinsche Werk noch nicht überall verbreitet war, den Versuch einer definitiven Formulierung des Leninismus als Fortentwicklung des Marxismus, des dialektischen Materialismus konkret vorgelegt hat und auch 1949 und Anfang der 50er Jahre Versuche gemacht hat, seinerseits in Frankreich eine spezifische Version dieses dialektischen Materialismus zu formulieren, was ihm dann die KP Frankreichs aber nicht abgenommen hat. Der hat sich dann in seiner Schrift Metaphilosophie mit der Herausforderung auseinandergesetzt, die Claude Lévi-Strauss für ein derartiges Denken historischer Praxis bedeutet hat. Und hat sich im Übrigen auch von dieser marxistisch-leninistischen Tradition vollständig getrennt, so sehr, dass er nicht einmal mehr die Auseinandersetzung damit geführt hat, was man immer mal wieder bedauern muss. Ich habe mir aus dem Werk Metaphilosophie einige prägnante Zitate zusammengesammelt, die ich Ihnen hier kommentieren möchte. Erst einmal zur Rolle und Zusammenhang von Philosophie, Geschichte und Staat. Es geht nicht darum, der vollendeten Geschichte ein philosophisches Zertifikat auszustellen, indem man vom Erlebten oder Existenziellen ausgeht. Also es geht nicht, wie Hegel das ansatzweise gemacht hat, die These und vor allem Courgette dann in Frankreich stark gemacht hat, um die These vom Ende der Geschichte, das philosophisch zertifiziert wird. Und es geht auch nicht darum, vom Erlebten oder Existenziellen auszugehen, wie Sartre das immer wieder gemacht hat, sondern es geht darum, sagt er, ausgehend von einer Wiederaufnahme des kritischen und dialektischen Denkens, auch die Geschichte als eine vollendete Tatsache zu kritisieren. Das heißt, das Element der Möglichkeit, was etwa in derselben Generation Ernst Bloch in Deutschland, das habe ich ja schon thematisiert, wieder in die historische Betrachtung integriert hat, als solche zu thematisieren. Also die Geschichte als eine vollendete Tatsache zu kritisieren. In diesem Sinne kann man mit Methoden und Begriffen, die man sich angeeignet hat, eine neue Einführung des theoretischen Denkens in die kreative Praxis ins Auge fassen. Das heißt, genau das, was Lévi-Strauss abgeschnitten hat. Man kann eigentlich nur feststellen, wie es immer schon war und wie es immer sein wird. Das hat dann für die Praxis nur noch die Bedeutung, ihr zu sagen, dass man daran nichts ändern kann. Kann man das theoretische Denken so fassen, dass es in die kreative Praxis in neuer Weise eingefügt werden kann. Das heißt, es ist hier auch nicht gedacht, dass die Theorie gewissermaßen die Praxis konstituiert, dass die Praktiker von den Theoretikern einfach belehrt werden müssen, wie sie die Praxis zu führen haben, sondern es gibt eine kreative Praxis und in diese ist Theorie einzufügen und oder ist das theoretische Denken einzufügen und dann kann theoretisches Denken wieder für die Praxis bedeutungsvoll werden. Implizit ist damit gesagt, was das theoretische Denken in den heraufgezogenen Krisen des Marxismus, der Philosophie, der Psychoanalyse gerade verloren hatte. Und er fügt hinzu etwas, was für sein Denken ganz wesentlich ist, Conditio sine qua non, also unabdingbare Bedingung. Die Theorie vom Absterben des Staates muss wieder aktuell werden. Das bedarf natürlich der Erläuterung. Denn wenn nach wie vor die Politik der Schlüssel zur Lage ist, das heißt jede gegebene Lage, in der zu handeln ist, ist letztlich politisch bestimmt und konstituiert, so bleibt diese Theorie nach wie vor der Schlüssel zum marxistischen politischen Denken. Also diese Theorie, die in der Lage ist, die Politik zu denken. Jedem steht frei zu erwidern, diese Theorie, also der Marxismus, sei veraltet und das authentische Denken von Marx, also auch die Wiederherstellung dieses Denkens, habe allenfalls noch anekdotische Bedeutung. Demgegenüber insistiert Lefebvre darauf, dass jedenfalls das authentische Denken von Marx und in diesem Sinne die marxische Theorie eben nicht nur anekdotische Bedeutung hat, sondern Schlüssel zur Lage auch der Gegenwart ist, weil sie Schlüssel zu einem gegenwärtigen marxistischen politischen Denken ist. Jedem steht frei zu behaupten, man müsse den Dialog mit dem historisch gewachsenen Marxismus von heute führen und nicht mit Marx, mit den Denkern des antiken Griechenland oder noch anderen Gesprächspartnern. Aber dann soll er es explizit sagen, und das heißt in der Theorie. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt der Argumentation von Lefebvre. Man muss wissen, gegen was sich dieses richtet. Es richtet sich gegen die stalinsche These von dem Leninismus als dem Marxismus des gegenwärtigen Zeitalters, enthalten im kurzen Lehrgang des dialektischen und historischen Materialismus. Und das haben Generationen von Marxisten so gesehen. In der DDR ist es auch ganz offiziell so gelehrt worden. Man muss den Marxismus-Leninismus, wie er dann hieß, studieren, Und das heißt, die zeitgenössischen Autoren, Marx und Engels, sind dann nur noch historisch interessant. Dem hält Lefebvre entgegen, dass er der Auffassung ist, dass man eben das authentische Denken von Marx nochmal konsultieren müsse, um dieses Einbringen des theoretischen Denkens in die Praxis leisten zu können. Und dass darüber, was denn nun sozusagen als Orientierungsrahmen theoretisch und philosophisch herangezogen werden ist, selber eine philosophische Debatte erforderlich ist. Das heißt, diejenigen, die den Leninismus oder den Marxismus-Leninismus für den einzig interessanten und zulässigen Diskussions- und Denkrahmen halten, die müssen nicht das Argument ihrer faktischen Durchsetzungsmacht, was ja kein Argument ist, anführen, sondern müssten theoretisch dafür argumentieren, worin dieser Marxismus des 20. Jahrhunderts oder der Leninismus oder der Marxismus-Leninismus die marxische Theorie hinter sich gelassen habe. Und da sind wir natürlich bei der Diskussion um die Stadien der kapitalistischen Produktionsweise, wo eben dann die These vertreten wird, dass Marx und Engels Theorie im Wesentlichen sich auf den Konkurrenzkapitalismus oder den frühen Kapitalismus bezieht, während der Spätkapitalismus oder der Imperialismus oder der staatsmonopolistische Kapitalismus eine neue Theoriebildung erforderlich macht. Ich denke, man kann da hier an dieser Stelle dazu sagen, dass aber jetzt inzwischen nach 30 Jahren neuer Marx-Lektüre ganz klar ist, dass die These, dass Marx, die marxische Theorie jedenfalls in ihren ausgearbeiteten Formen sich auf den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts bezieht, falsch ist. Sondern die bezieht sich auf Grundstrukturen der kapitalistischen Produktionsweise, bezieht sich gar nicht auf den Kapitalismus, was theoretisch ein ziemlich komplizierter Begriff oder allzu sehr vereinfachter Begriff ist, je nachdem, wie man es nimmt, und bezieht sich auf allgemeine Strukturen dieser Theorie, und dieser Realität, die in unterschiedlichen historischen und geografischen Realisierungsformen trotzdem in gleicher Weise aufzufinden und als Mechanismen zu konstatieren sind. Lefebvre hat dann nochmal die Geschichtsauffassung näher diskutiert. Die marxische totale Geschichte, die nach einer vertieften Objektivität strebte, entzog sich dem misslichen Dilemma zwischen Tatsachen und Werturteil, Konstatierung und subjektiver Einschätzung. Indem sie den Historiker in die historische Zeit mit einbezog, hätte sie eine Geschichte der Geschichtsschreibung und des geschichtlichen Bewusstseins enthalten. In die Richtung gibt es inzwischen Arbeiten, die Marxens historische Untersuchungen etwa zum Mittelalter thematisiert haben. Damit wäre sie weder auf eine Geschichtsphilosophie noch auf eine dürre Schmalspurgeschichte, also eine Geschichte, die dann immer nur die Geschichte der Industrie eigentlich enthält, also eines bestimmten Sektors der Produktion, nicht mehr zu reduzieren. Die spätere Spaltung in der Geschichte des Marxismus zwischen dem Ökonomismus, der sich zu Unrecht auf Marx beruft, und einer Ideengeschichte, bei der die Ideen als unabhängig vom Ökonomischen gehen, man könnte hier an Max Weber denken, die Teilung in Ereignishaftes und Institutionelles, all diese Trennungen, die unaufhörliche Kontroversen hervorgerufen haben und noch immer hervorrufen, wären rasch erledigt gewesen, wenn die Historiker das marxische Denken begriffen hätten und wenn die Marxisten in höherem Maße Historiker gewesen wären, obwohl es auch dort inzwischen interessante Debatten gegeben hat. Lévi-Strauss zum Strukturalismus spezifisch hat Lefebvre sich dann so geäußert: Lévi-Strauss hat das Interesse und den entscheidenden Punkt der Frage vollkommen erfasst. Gleichgültig, ob das Denken von den Kategorien des analytischen Verstandes ausgeht und bei ihnen bleibt, Entschuldigung, oder ob es bei den Intentionen des Bewusstseins ansetzt, das ist also dort verortet das Sartre, und sich an ihnen festhält, in jedem Falle gibt es keine totale Geschichte mehr. Es gibt überhaupt keine Geschichte mehr, denn die partielle Geschichte, die der Historiker, definiert sich nur in Bezug auf eine angestrebte und für möglich gehaltene totale Geschichte. Der analytische Verstand erfasst Elemente, zerlegt Ensembles in Bedeutungsatome und rekonstituiert sie zu Systemen. Er privilegiert die Invarianzen zum Nachteil des Werdens, das Synchrone und der Vernachlässigung des Diachronen. Das vom Bewusstsein ausgehende Denken, also Sartre, und auf ihm beruhende Denken, seinerseits erfasst Motivationen, Impulse, individuelle oder gruppale Aufwallungen, doch niemals einen historischen Prozess. Im Projekt, zentrale Kategorie des Existenzialismus, gelangt es immer nur zum subjektiven Aspekt. Der kreative oder gründende Akt entgeht ihm im Wesentlichen, insofern er durch eine originale und erfundene, geschaffene Relation auf eine Frage antwortet, die sich den menschlichen Gruppen in ihrem Verhältnis zur Natur stellt. Das heißt, auch hier wird so etwas wie ein genetischer Strukturalismus angedeutet, zu dem wir dann bei Lucian Goldman noch ausführlicher kommen werden. Und in diesem Kontext stellt Lefebvre jetzt eine erneuerte Auffassung des Philosophierens. Seit Sokrates und Platon ist es dem Philosophen beschieden, einiges zu verstehen, alles verstehen zu wollen, nicht alles verstehen zu können und vor allem unverstanden zu bleiben. Vieles tun zu wollen, ohne je etwas vollbringen zu können, weil er aller Mittel des praktischen Handelns beraubt ist. Die Philosophie ist dazu verurteilt, in Unvollständigkeit und im Konflikt zwischen Befriedigung und Nichtbefriedigung stecken zu bleiben. Dabei war zugleich ein Bildnis, ein Projekt der menschlichen Verwirklichung und der Nichtverwirklichung, der Befriedigung und der Nichtbefriedigung zu entwerfen. Philosophie als sozusagen permanente Projekteschmiede. Noch einmal zur totalen Geschichte. Eine totale Geschichte, die all diese Elemente aufnähme und in ihre Bezüge einsetzte, würde der Stagnation des Geschichtsdenkens und seinem Zurückweichen vor der antigeschichtlichen Ideologie, namentlich vor der strukturalistischen Philosophie, ein Ende setzen. Sie umschlösse eine Geschichte der menschlichen Bedürfnisse und auch, warum nicht, der Wünsche und der Träume. Sie würde damit wieder anknüpfen an die marxische Idee von der Selbsterzeugung des Menschen und ihren beiden Aspekten. Alltäglichkeit und immanente Werke, mimetisches Verhalten und Erfindung, positive Formung und kreative Negation. Und das ist in der Tat die Perspektive, die Henri Lefebvre in seiner Metaphilosophie, wenn auch als prekäre Perspektive, verfolgt. Dem Philosophieren schreibt er daher ein doppeltes Projekt zu, das eines totalen und vollendeten Diskurses und das einer Repräsentation, die die mögliche Erfüllung bezeichnet und sogar die Befriedigung einer wirklichen Vollendung herbeiführt. Gleichwohl tritt dieser Begriff von Philosophie nicht aus der Wüste des Wesens heraus, unterstreicht er. Er wird noch nicht zum Begriff der Philosophie insgesamt, ihres Wesens und ihrer Erscheinung. Und damit gleichzeitig entwickelt sich die Philosophie in ihrem Projekt zu etwas, was dann seine Wahrheit offenbart, nämlich dass sie Reflexion über die Rede der naiven und vulgären Meinung bleibt und Diskurs über den Diskurs. Und das hat, so Lefebvre's These, sich immer mehr in den Vordergrund geschoben und das breitere Projekt überlagert oder verdrängt, das den Menschen betraf. Insofern jeder Diskurs eine Struktur hat, ist es wahrscheinlich, dass jede Philosophie aus einem Diskurs mit sehr klaren Strukturen besteht. Wir haben die allgemeine Struktur der Philosophie überhaupt und die Struktur jeder besonderen Philosophie damit enthüllen können. Und dieses allgemeine Projekt des notwendigen und hinreichenden Diskurses bildet den Rahmen oder das Feld, in dem jede Philosophie ihre eigenen Vorschläge einbringt, eine eigene Figur des menschlichen Wesens entwirft und dann von dort aus die Lage des Menschen diagnostiziert. Die äußeren Umstände, die historischen und biografischen, also die nähere oder fernere Umwelt, Umwelt ist im Original auf Deutsch des Philosophen, die nicht vernachlässigt werden darf, obgleich sie bislang nur unzulänglich definiert worden ist, spielen eine gewisse Rolle bei der Formulierung der einzelnen Vorschläge. Danach fallen aber die bloß anekdotischen und sekundären Momente der Philosophie unter den Tisch. Die Philosophien erscheinen als Fantasien oder Ideologien, die aus individuellen Situationen, gruppenspezifischen Einstellungen oder geschichtlichen Zufällen erwachsen sind. Das sind aber die vergänglichen Elemente. Und in der Geschichte kommt dann eine Auslese zustande, in der diejenigen Philosophien, die nur Ideologien sind, verschwinden und tatsächlich Philosophie produziert wird. Nämlich tiefere Philosophien, die zwar im Nachhinein als mangelhafte Systeme erscheinen, dass sie einen Teil des Wirklichen entgehen lassen, aber ihren Beitrag zum Wachstum der Kultur, der Zivilisation, der Erkenntnis und der Praxis geleistet haben. Und hier ist die Reflexion genötigt, das Gesamtwerk jeweils nochmal zu betrachten, um es zu rekonstituieren und einzuordnen. Und damit erst erscheint dieses Werk in seinem Charakter als systematischer Diskurs, als Architektur, als Struktur. Und damit wird eine Geschichte der Philosophie möglich, die dann den Anschein erweckt, als ob es eine selbstständige Geschichte des philosophischen Denkens gäbe. Und vor dem Hintergrund definiert Lefebvre sein eigenes Vorhaben einer Metaphilosophie. Das metaphilosophische Denken umfasst die fragmentierte und gebrochene Totalität, die sich auf dem Wege zu etwas anderem befindet, zu einer neuen, einer planetarischen Totalität. Also auch aus den Partikularismen, etwa des Eurozentrismus, herausarbeitet. Während die autonomisierten und automatisierten Mächte des Kapitals und der Technologie sich über die Welt ausbreiten, bestätigen und bekräftigen sich die wirklichen Fähigkeiten des menschlichen Wesens in diesen sich sozusagen herausbildenden Philosophien. Das Spiel, die Ruhe, die Liebe, die Poesie, die verkörpern sich in diesen Philosophien. Heute schon, noch schwach und gespalten, konstituiert der Entschluss zur Aufhebung der Philosophie und zur Metamorphose des Alltags. Das ist eine zentrale These von Lefebvre, dass eben die Aufhebung der Philosophie nur möglich ist, wenn die Metamorphose des Alltags gelingt, wenn also tatsächlich das Postulat, dass jeder Mensch ein Philosoph ist, was Gramsci formuliert hat, verwirklicht wird. Und in diesem Sinne konstituiert dieser Entschluss zur Aufhebung der Philosophie und zur Metamorphose des Alltags heute schon eine Partei, trotz und gegen die bestehenden philosophischen oder philosophisch-politischen Parteien zu denen Lefebvre jetzt auch den Marxismus rechnet. Was tut jetzt die Metaphilosophie? Was tun diejenigen, die auf dem Felde von Geschichte und Gesellschaft wissenschaftliche Untersuchungen anstellen? Hierzu wieder ein Zitat. Wie Marx gesehen hatte, in jener Klarheit, an die uns zu halten, wir hier versuchen, also der Anspruch einer Restituierung des marxischen Denkens, erstreckt sich die Untersuchung auf Realitäten und Virtualitäten, die in sich weder ökonomisch, noch soziologisch, noch psychologisch, noch politisch, noch historisch in einem strengen und partiellen Sinne sind. Das heißt, es muss überhaupt erst diese Wirklichkeit in ihrer nicht disziplinär verkürzten, sozusagen auf Sektoren zu verstümmelten Gestalt thematisiert werden. Auf solche, die dies alles und noch anderes sind, die aufrechterhalten und eingefasst werden von der schöpferischen Fähigkeit, jener unerschöpflichen Präsenz des Unendlichen mitten im Endlichen in seinem Leben und seinem Tod. Die metaphilosophische Untersuchung erstreckt sich auf dieses poetische Vermögen. Das Gesetz der Welt, dessen was weltlich und weltweit wird, kann nicht anders ausgedrückt werden. Wir haben nicht mehr zu wählen zwischen jenen Bestimmungen und Vorschlägen, unter denen der Philosoph seine Wahl traf, nach den Bedürfnissen seiner Vernunft. In einer Hinsicht und bis zu einem gewissen Punkt kann man sagen, alles ist total oder wird es oder will es werden. Alles. Jede menschliche Tatsache und jedes menschliche Werk, die Philosophie, die Religion, die Mathematik, der Staat, die Kunst und so weiter. In einem anderen ähnlichen Sinne gilt auch, nichts ist total. Denn nichts kann die Totalität ganz ausschöpfen. Im Inneren jeder beliebigen Entität, im Staat, in der Philosophie, in der Mathematik, bekundet sich ein Residuum, das zu ihrer Essenz wird. Jede Tatsache, jedes Werk ist lückenhaft und unfertig im Vergleich zur virtuellen Totalität, die sich nie anders als fragmentarisch offenbart. Im Vergleich zum Unendlichen, das sich immer nur im bestimmten Endlichen, in widersprüchlichen und in bestimmten Widersprüchen zeigt. Ich hatte noch mal vorhin angekündigt, dass ich diese Bemerkung über die Rolle des Staates und der Bedeutung der Aufhebung und Überwindung des Staates, des Absterbens des Staates, hier noch mal kommentieren wollte. Ich glaube, hier ist der Punkt, wo man das am besten machen kann. Der Staat als souveräne Zusammenfassung hat immer den Inhalt, alles totalisieren zu wollen. Das heißt, immer den Zusammenhang darzustellen. Und das ist, so Lefebvres Gegenthese, immer einseitig, weil es unterschlägt die Seite, dass nichts total ist, dass die Totalisierung immer fragmentarisch stehen lässt, dass es immer ein Residuum des Nicht-Totalisierten gibt und dass die Perspektive deswegen nur sein kann, dass tatsächlich eine Koexistenz oder ein Zusammenhang des Nicht-Totalisierten immer wieder neu hergestellt wird, dass die Residuen sich nicht verfestigen, sondern immer wieder neu in Prozesse der Totalisierung eingebracht werden können, ohne jemals den Anspruch damit zu verbinden, mit der Totalisierung am Ende zu sein, wie das für den Staat als souveräne Struktur charakteristisch ist. Er zitiert dann Anaximander am Schluss der Metaphilosophie, und das habe ich Ihnen nochmal aufgeschrieben, als Anfang und Ende der Philosophie. Ex hon de genesis est tois usin, kai den phtoran est tauta genestai katatochreon, di donna ga hauta diken, kai tisen alelois des Adikias Katatuchroniutaxin. Die Übersetzung, die er selber gibt, also ich habe mich auf die deutsche Übersetzung bezogen, woher die Dinge ihre Entstehung haben, daran müssen sie auch zugrunde gehen, nach der Notwendigkeit, denn sie müssen Buße zahlen und für ihre Ungerechtigkeit gerichtet werden, nach dem Gesetz der Welt. Ich selber habe dann allerdings das für nötig gefunden, das auch nochmal genauer zu übersetzen, woraus den Seienden ihre Entstehung zukommt, daran geschieht auch ihre Vergängnis nach dem Brauch und sie geben einander Strafe und Buße gemäß der Anordnung der Zeit. Und hier ist natürlich die Frage, und das ist auch der Anspruch, die Metaphilosophie steht damit am Ende des Gesamtunternehmens der Philosophie. Ne? So die mit Anaximander angefangen hat und in der Metaphilosophie André Lefebvre's ihr Ende findet. Und ich denke, muss ich jetzt mal weitergehen, damit ist die Antwort Lefebvre's als problematisch zu charakterisieren. Denn er setzt voraus, dass es eine Kontinuität in der Totalisierungsanstrengung gibt, dass sozusagen von Anaximander bis zu Lefebvre immer wieder neu die Philosophie die Totalisierung leistet und die disziplinäre Verselbstständigung der Wissenschaften in diesen Totalisierungen immer wieder aufgehoben werden kann. Dasselbe gilt für die Verselbstständigung politischer und künstlerischer Praxis. Und ich glaube, dieser, bei allem Bewusstsein des Fragmentarischen und des Endlichen, totalisierende Zug der Konzeption Lefebvre's lässt sie als eine übermäßig philosophische erkennen. Sie bleibt gewissermaßen im Zyklus, im Zirkel der Philosophie befangen und kann die Eigenständigkeit der Wissenschaften, der Politik und der Kunst nicht wirklich denken und sich auch deswegen nicht zu diesen wirklich in Beziehung setzen. Ich habe das in den beiden Metaphern von Locke und das andere müsste man wahrscheinlich forschen, wo der das benutzt hat. Vermute ich mal, dass es bei Hegel sich irgendwo findet. Vom Underlaborer John Locke oder eben dem Dirigenten versucht zu fassen. Die Konzertpartitur ist eben nicht einfach für alles zu schreiben. Es ist nicht möglich, dass die Philosophie in die Position des Dirigenten gegenüber den Wissenschaften, gegenüber der Politik oder gegenüber der Kunst einrückt, auch wenn sie sehr wohl in der Lage ist, elementare Voraussetzungen zu klären oder zu klären, zu helfen und durch ihre Eingriffe Verwirrungen aufzulösen, in die Wissenschaften, Politik und Kunst geraten sind, wie das der Lockschen Position des Underlaborers zukommt. Bei dieser Fragestellung nach der Rolle der Philosophie als Oberleitung oder Eingreifen bleibt, denke ich, unberührt, dass die Frage immer wieder ist, mit welchen Instrumenten können wir leiten oder eingreifen? Instrumente der logischen Rekonstruktion, Instrumente der Metaphorologie, der dichten Beschreibung, der Prozessgeschichtsschreibung, die sich alle auch in der Metaphilosophie Lefebvre's finden und auf die auch radikale Philosophie immer wieder zurückgreifen muss. Aber die Differenz bleibt, diese grundsätzliche Nichtunterscheidung zwischen der reflektierenden Zusammenfassung und der unmittelbaren, primären Produktion. Lucian Goldman hat seine eigenen Überlegungen unter den Titel des genetischen Strukturalismus gestellt. Ich habe ihn rausgesucht, etwas zum Problem der Geschichtlichkeit des Denkens. Jeder Schriftsteller oder Denker findet um sich herum eine große Zahl von literarischen, moralischen, religiösen, philosophischen Werken und so weiter, die als solche ebenso viele Einflussgrößen, mögliche Einflussgrößen, konstituieren, unter denen er mit Notwendigkeit wählen muss. Das Problem, das der Historiker, das wie es sich dem Historiker stellt, beschränkt sich keineswegs darauf, ob etwa Kant den Einfluss von Hume ausgesetzt war, von Pascal, von Montaigne, von Voltaire, von Locke und so weiter, sondern die Frage ist zu beantworten, man muss erklären, warum sie eben diesen Einfluss ausgesetzt waren und nicht einem anderen und warum in dieser bestimmten Epoche der Geschichte dieser Einfluss stattgefunden hat. Der Einfluss ist also letzten Endes immer eine Frage der Wahl, also einer Aktivität des individuellen oder gesellschaftlichen Subjekts und keineswegs ein Akt der passiven Rezeption. Diese Aktivität wird auch in den Transformationen, Deformationen und Metamorphosen deutlich, die der schöpferische Denker dem Denken, in dem er sich wiederfindet und das ihn dann beeinflusst, antut. Wenn wir etwa vom Einfluss Aristoteles auf den Thomismus sprechen, dann geht es nicht genau darum, was Aristoteles wirklich gedacht und geschrieben hat, sondern um den Aristoteles, wie er von dem heiligen Thomas gelesen und verstanden worden ist. Goldman bezieht sich zentral auf Lukasch Geschichte und Klassenbewusstsein. Das Buch Geschichte und Klassenbewusstsein, Histoire et Conscience de Classe, das einen unglaublichen Reichtum darstellt, enthält nicht nur unzählige politische, soziologische, methodologische und historisch-kulturelle Analysen, sondern auch und vor allem eine Philosophie der menschlichen Existenz, die optimistisch ist und voller Hoffnung und die die Metaphysik der Tragödie durch eine Aufhebung im Hegelschen Sinne überwindet. Vor dem Hintergrund wird es dann prägnant, dass Lucian Goldman 1948 schreibt, wir müssen zugeben, dass in Bezug auf die unmittelbare Geschichte unsere Hoffnungen nicht eingetreten sind, sich nicht verwirklicht haben. Das 1948, nach dem Ende der kurzen Nachkriegsperiode, wo eben der Kalte Krieg begonnen hat und nicht etwa die Hoffnung vieler aus dem antifaschistischen Widerstand auf ein neues, friedliches, demokratisches und sozialistisches Europa sich erfüllt haben. An die Stelle einer verbesserten Welt, einer besseren Gemeinschaft, ziehen neue Wolken herauf. Die Eventualität eines neuen Krieges gehört heute zur normalen Ordnung der Dinge. mitten in dieser Depression und dieser Unruhe sind die Bedingungen offensichtlich nicht günstig für eine Philosophie des Optimismus und der Hoffnung. Und damit vollzieht Goldmann jetzt vom Gegenstand seiner Untersuchung her die Wendung zum Tragischen. Er hatte eine Untersuchung über Goethe machen wollen und verlagert die Untersuchung auf Pascal und Racine. Einmal wieder haben die gesellschaftlichen Kräfte, die es dem 19. Jahrhundert ermöglicht haben, die Tragödie im dialektischen oder durch das dialektische und revolutionäre Denken zu überwinden, ist es diesen Kräften gelungen, durch eine Entwicklung, die wir hier nicht untersuchen können, sich das Menschliche zu unterwerfen, die Werte, die Wirksamkeit des Menschen. Und einmal wieder haben die ehrlichsten Denker sich gezwungen gesehen, den Bruch festzuhalten, festzustellen, wie er schon Pascal in Angst und Schrecken versetzt hat, den Bruch nämlich zwischen der Gewalt, der Kraft und der Gerechtigkeit, zwischen der Hoffnung und der Lage der Menschen. Und diese Situation hat nicht nur ein Bewusstsein der Zweideutigkeit der Welt und des nicht authentischen Charakters des Alltagslebens hervorgebracht, sondern auch ein erneutes Interesse für die Denker und Schriftsteller, für die tragischen Denker und Schriftsteller der Vergangenheit. Dann von Michael Löwy, einem alten Studienfreund von mir, dass Goldmann nicht gezögert hat, festzuhalten, dass jetzt wieder Goldmann der tragische und nicht revolutionäre Charakter des Jansenismus, also der religiösen Strömung, in der Pascal und Racine verbunden waren, es ihm auch ermöglicht hat, bestimmte Illusionen zu vermeiden, die mit dem fortschrittlichen oder progressistischen Rationalismus verbunden waren und besser als dieser zahlreiche Aspekte der Lage der Menschen, der Condition humaine, zu erfassen. Und ein ähnliches Phänomen, fügt er hinzu, wie Lukas gezeigt hat, auch in Deutschland gezeigt, wo das dialektische Denken entstanden ist. Nur als Kontrast, Henri Lefebvre, der durchaus noch Anfang der 50er Jahre den Optimismus vertritt in einer Pascal-Studie. In Wahrheit sind wir nicht mehr Ziele seiner Kritik. Die Geschichte macht Fortschritte und er ist im Horizont einer Epoche verortet, die sich von uns entfernt. Das gewaltige Interesse, das seine Tragödie hervorruft, ruft jetzt ihr kritisches Gegenstück hervor. Die Angst der pascalschen Entfremdung wird uns allmählich fremd. Sie entfernt sich als Angst, als metaphysische Angst. Das Gespenst von Hamlet, das Gespenst Pascals lässt uns noch eine Gänsehaut bekommen, aber wir glauben nicht mehr an die Gespenste. Diese Angst ist jetzt für uns mit einem vergangenen Datum versehen. Ob das dann wirklich hat durchgehalten werden können, muss man, glaube ich, bezweifeln. Jetzt wieder Goldmann. Wenn die individualistische Weltanschauung ihren Ursprung im kartesischen Cogito hat, ich denke, also bin ich, dann beginnt nach Goldmann das dialektische Denken mit einer extremistischen Phrase oder Formulierung, vielleicht mit einer extremistischen Formulierung, die fast schon ein Manifest darstellt. Das Ich ist hassenswert, wie das Pascal formuliert hat. Goethe, Hegel, Marx und Lukács sollten diese Intuition entwickeln, ausbauen, indem sie aus dem transindividuellen Subjekt, also dem Wir, den Ausgangspunkt des Handelns und der Erkenntnis gemacht haben. Für die Dialektik, das ist wieder Michael Löwy, ist die ontologische Grundlage der Geschichte die Beziehung des Menschen zu den anderen Menschen, die Tatsache, dass das individuelle Ich nur auf dem Hintergrund einer Gemeinschaft existiert. In dieser Perspektive sind die anderen menschlichen Wesen nicht mehr einfach nur Erkenntnisobjekte oder Objekte der Beobachtung, sondern diejenigen, mit denen ich gemeinsam handle. Wenn die Geschichte also das Produkt der Praxis kollektiver menschlicher Subjekte sind, dann haben doch die nicht alle Gruppen dieselbe Bedeutung im gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Unter den unzähligen transindividuellen Subjekten, deren Handeln sich überlagert und kreuzt, die als solche das Leben einer globalen Gesellschaft konstituieren, gibt es eine Kategorie, deren Handeln von ganz besonderer Bedeutung, Wichtigkeit ist, im Hinblick auf die historischen Transformationen und speziell namentlich für die kulturelle Schöpfung. Das sind die sozialen, gesellschaftlichen Gruppen, deren Praxis, Bewusstsein und Gefühlsleben nicht auf einen besonderen Sektor der gesamten gesellschaftlichen Organisation gerichtet sind, sondern auf diese Gesamtorganisation als solche, also auf die Gesamtheit der zwischenmenschlichen Beziehungen und der Beziehungen zwischen den Menschen und der Natur, weil sie entweder dazu tendieren, diese als solche zu bewahren oder weil sie die Tendenz haben, im Gegenteil, diese auf radikale Weise zu transformieren. Das heißt, es geht hier um die gesellschaftlichen Klassen. Jetzt wieder Löwy. Goldmann denkt also wie Marx, dass es notwendig ist, die Rolle der gesellschaftlichen Klassen als Gruppe hervorzuheben, deren Handeln auf Universalität gerichtet ist, die daraufhin handeln, die gesamte Gesellschaft zu strukturieren und dass es in den Klassenbeziehungen, Klassenverhältnissen, der Schlüssel zum Begreifen der gesellschaftlichen Realität in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft liegt. Wenn man jetzt sich das so anschaut, dann kann man sagen, es gibt hier eine Reihe von offensichtlich unerledigten Aufgaben. Man kann auch sagen, die Debatte ist abgebrochen worden. Es hat nicht eine wirkliche, sagen wir, kritische Aufarbeitung des Lévi-Strauss'schen Strukturalismus gegeben. Es hat nicht eine Vertiefung und Weiterführung der Metaphilosophie von Henri Lefebvre gegeben und auch der genetische Strukturalismus von Lucian Goldman ist nicht wirklich weiterentwickelt worden, zumal der auch noch früh gestorben ist. Diese unerledigten Aufgaben möchte ich jetzt noch als solche versuchen zu charakterisieren. Es gibt das Problem, wirklich zu denken, was Wissenschaftlichkeit in den Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft bedeutet. Und ich denke, das kann man verknüpfen mit einer These, nämlich mit der These von den, das habe ich vorhin schon angedeutet, von den narzisstischen Kränkungen. Und auf dem Gebiet der Wissenschaften von der Gesellschaft gibt es hier, denke ich, drei, die zu verarbeiten sind, die auch alle drei Autoren mehr oder weniger indirekt thematisiert haben. Erstens die narzisstische Kränkung durch Marx, nämlich die gesellschaftliche Praxis ist nicht die Praxis des Einzelnen und seines Eigentums. Also in der Auseinandersetzung mit Max Stirner formuliert. Sondern die gesellschaftliche Praxis ist natürlich die Praxis Einzelner, aber dieser Einzelne als Angehöriger von Klassen, von anderen Herrschaftsstrukturen, von Traditionen, von Sprachsystemen und so weiter und so fort. Das Zweite, was hier zu bedenken ist an narzisstischen Kränkungen, ist die Freud'sche narzisstische Kränkung. Das Individuum ist nicht einmal, um die Hegel'sche Formulierung zu verwenden, die Freud auch aufgegriffen hat, Herr im eigenen Haus. Fehlleistungen, Unbewusstes sind selbst in unserem Denken, Fühlen und Träumen, in unserer Alltagspraxis nicht wegzudenken. Wir fangen als Subjekte immer erst an, wenn wir längst schon unbewusst gehandelt haben. Wenn wir uns längst schon unbewusst auch konstituiert haben. Und wir können auch nicht hoffen, auch etwa durch eine Therapie nicht, dieses jemals aufzuarbeiten. Sondern was wir können, ist mit diesen Gegebenheiten, mit unseren Prägungen und mit unseren neurotischen Störungen tatsächlich produktiv umzugehen, lieben und arbeiten zu können. Das ist nicht nichts, aber das ist etwas anderes als diese alte Vorstellung, Herr im eigenen Hause zu werden. Und ich denke, es gibt eine dritte narzisstische Kränkung, die in dieser Tradition, in diesem französischen Moment der Philosophie, eine herausgehobene Rolle gespielt hat, das ist die Dissociation'sche Entdeckung. Dass eben auch unsere sprachlichen Zeichen, und ich denke, man kann das vorsichtig auf die Gesamtheit unseres symbolischen Handelns erweitern, dass auch die nicht einfach als Produkt individueller oder kollektiver Subjekte als bewusste Schöpfungen dechiffriert werden können. sondern etwas, was in Prozessen, die immer schon unbewusst gelaufen sind, bevor wir anfangen, sie uns anzueignen, sie zu durchdenken, sie zu rationalisieren, alles möglich, schon begonnen und wirksam geworden sind, sodass wir eben auch in unserer Kultur, aber auch in unserem Alltagsleben nie darauf hoffen können, in diesem Sinne, wie das Hegel mal in verschiedenen Jugendschriften formuliert hat, Herr im eigenen Hause zu werden, sondern hier auch im Grunde das Freudsche, bescheidenere Ziel der Arbeits- und Liebesfähigkeit uns vornehmen müssen und einsehen müssen, dass wir uns ein weiteres Ziel nicht ohne destruktive Effekte vornehmen können. Das ist aber gewissermaßen nur der allererste Anfang der Problematik der Wissenschaftlichkeit. Wir müssen uns darauf einstellen, dass in unseren historischen Auseinandersetzungen mit bestehenden Herrschaftsstrukturen, in unserer eigenen Subjektivität und in den sprachlichen und symbolischen Instrumenten, die wir dafür haben, uns zu artikulieren und zu verständigen, immer schon etwas wirksam und vorhanden ist, was wir nicht dahin gebracht haben, was wir nur uns in Grenzen, und es wird immer Residuen geben, aneignen können. Und diese narzisstische Kränkung ist jetzt in den Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft überwiegend verdrängt worden. Die Spaltung der Humanwissenschaften oder der Social Sciences in Soziologie, also erstmal auch die verschiedenen nationalen Projekte, die ich vorhin erwähnt habe, aber auch die disziplinäre Aufspaltung, ist damit verbunden, dass die Marx'sche Entdeckung auf dem Felde der Untersuchung der modernen Gesellschaft und der in ihnen herrschenden kapitalistischen Produktionsweise verdrängt und allenfalls marginalisiert und entstellt rezipiert worden ist. Ähnliches gilt für die Psychoanalyse, die dann nicht in ihrer Freudschen Gestalt mit ihren Zumutungen, sondern in einer sozusagen kalorienarmen Gestalt als Ich-Psychologie rezipiert worden ist, überwiegend, und in Form einer Therapie, die die Anpassung erleichtert. Und auch in der Sprachwissenschaft, auch in der Logik, ist diese de Saussure'sche, strukturalistische oder frege'sche, formalistische Revolution nicht ins Alltagsbewusstsein eingegangen, sondern zu einer Sache von Sprach, also von Spezialisten, oder eine Sache von Spezialisten geblieben und nicht zur Grundlage eines neuen Umgangs mit Zeichen und mit Sprechen geworden. Und das heißt, wir haben hier ein doppeltes Problem. Wir haben hier einerseits das Problem, die großen wissenschaftlichen Durchbrüche von Marx und Freud und ich denke auch von de Saussure oder Frege hier wirklich im vollen Umfang aufzunehmen. Und zum anderen haben wir das Problem, die meistens mit unterschiedlichen Praxisfeldern verknüpften praktischen Erfahrungen und Rezepte der auf diesen Sektoren tätigen Wissenschaften, die inzwischen ja aus den unterschiedlichen nationalen Traditionen und der Hegemonie der amerikanischen Tradition verschmolzen worden sind, die tatsächlich aufzuarbeiten und uns kritisch anzueignen. Und auf die Entdeckungen von Marx, Freud und de Saussure zu beziehen. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo immer wieder die Illusion entstehen kann, dass die Philosophen in der Lage sind, kompetenter über die Wirklichkeit zu sprechen als die spezialisierten Wissenschaftler. Das ist aber eine Illusion. Die Philosophen können sozusagen darauf aufmerksam machen, dass da was fehlt. Dass die, wie Lukas das, finde ich, unübertrefflich formuliert hat, dass die Abgrenzung der disziplinären Zuständigkeiten umschlägt in eine systematische Nichtzuständigkeit, zum Beispiel für Fragen der historischen Veränderung oder für Fragen der tiefgreifenden strukturellen Transformation. Das kann man deutlich machen. Man kann auch tatsächlich in dem Sinne Wissenschaftskritik als Philosoph betreiben. Aber das ersetzt nicht die wirkliche Untersuchung dieser Verhältnisse, die wissenschaftlich überwiegend erst noch zu leisten ist. Einen ähnlichen Befund kann man im Hinblick auf die Hoffnung auf Befreiung formulieren. Lévi-Strauss selber hat das ja auch so artikuliert, diese ganzen Hoffnungen auf Veränderung und Befreiung, wie sie die letzten 300 Jahre, also die Neuzeit und die Aufklärung und das 19. Jahrhundert als Jahrhundert der Revolutionen geprägt haben, schlägt er vor, einfach aufzugeben und sich auf die Problematik der Kontinuität der Ordnungen zu konzentrieren. Aber, also dann wäre all dieses eben bloße Illusion. Aber ich denke, man muss gerade unter der Voraussetzung, dass es tatsächlich historische Invarianten gibt, dass es tatsächlich so etwas wie eine Grammatik menschlicher, eine elementarische, Elementargrammatik menschlicher Praxis, menschlicher Produktion und Ähnliches gibt, dann muss man sich eben aber auch klar machen, dass die Veränderung, die etwa darin besteht, die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise zu überwinden, oder, was dann schon viel bescheidener ist, eine Kultur des Alltagslebens zu überwinden, die gewissermaßen auf neurotischen Störungen explizit aufbaut und diese verstärkt. Aber man kann natürlich nicht hoffen, dass Befreiung heißt, dass es keine Konflikte mehr gibt, dass Befreiung heißt, dass es keine Knappheiten mehr gibt, dass Befreiung heißt, dass man nicht abwägen muss, auf was man verzichtet, um etwas anderes zu haben, sondern es heißt eben wirklich nur, dass man von den spezifischen Herrscherstrukturen des Kapitals, des modernen Patriarchats, des modernen Imperialismus und ähnlicher Elemente befreit wird und dann aber den gesamten Zwängen und Problemen menschlicher Praxis weiterhin ausgesetzt ist. Das heißt, was wir hier... Das wäre vielleicht eine Idee. Also was ich hier plädiere, ist, wofür ich hier plädiere, ist einfach, dass man diese strukturalistische Kritik am Überschwang des Befreiungs- oder Fortschrittsgedankens tatsächlich zur Grundlage nimmt, um diesen Gedanken der Befreiung oder des Fortschritts zu ernüchtern und sich auf das zu konzentrieren, was er tatsächlich aussagen kann, ohne zu vergessen, dass die Lösung eines Problemkomplexes, die Überwindung einer Herrschaftsstruktur, dann durchaus das Resultat haben kann, dass andere Probleme deutlicher hervortreten oder dass eine andere Herrschaftsstruktur, die im Schatten lag, jetzt plötzlich virulent wird. Der dritte Komplex, wo in diesen Texten und den metatheoretischen Überlegungen, die an sie angeschlossen sind, eine solche Fülle von unerledigten Aufgaben als ein ganzes Feld auftritt, ist in der Problematik der Arbeitsteilung in den Wissenschaften. Es ist sicherlich richtig, dass wissenschaftliche Begriffe spezifische Untersuchungsfelder konstituieren und damit auch abgrenzen. Das heißt, Wissenschaft kann eben nie totalisierend vorgehen, sondern muss geradezu spezialisierend verfahren und eben ein bestimmtes Feld mit einer bestimmten Begrifflichkeit durchdringen. Und das führt notwendigerweise dazu, dass die politische Relevanz nicht mehr in der Weise unmittelbar sein kann, wie das traditionell gedacht worden ist. Weil, damit eine wissenschaftliche spezielle Untersuchung in der politischen Praxis relevant wird, vorausgesetzt ist, dass die reale Problematik, die von dieser wissenschaftlichen Untersuchung sozusagen analytisch trennend und idealisierend herausgearbeitet wird, in dieser wirklichen Lage bedeutungsvoll ist. Und dann noch daraufhin zu beurteilen bleibt, wie umfassend diese Bedeutung ist, wie diese Bedeutung, also etwa die Bedeutung des Widerspruchs von Lohnarbeit und Kapital, die Bedeutung von Fragen der nationalen Unabhängigkeit, die Bedeutung der Geschlechterverhältnisse, um so drei naheliegende Beispiele zu nennen, wie weit die in der konkreten Lage eine Rolle spielen, wie sie zu verknüpfen sind, was den Vorrang hat. Das sind alles Sachen, die die wissenschaftliche Untersuchung selber nur in dem Maße vorstrukturieren kann, aber auch nur vorstrukturieren kann, indem sie dann tatsächlich eingesetzt wird zur Analyse der konkreten Situation. Und da wir in jeder konkreten Situation vor einer Vielzahl von sich überlagernden Mechanismen und Kausalitäten stehen, kann man nicht unterstellen, dass die wissenschaftliche Untersuchung jemals so weit abgeschlossen ist, dass man sagen kann, und das ist jetzt zu tun. Sondern das ist noch ein zusätzlicher Akt des Urteils, selbst bei weit vorangetriebenen, theoretisch triftigen und auf die konkrete Analyse angewandten wissenschaftlichen Beiträgen. Und damit stellt sich auch die Frage, was in diesem ganzen Kontext denn nun der Status und die Aufgaben der Philosophie sind. Und da würde ich immer noch dazu neigen, hier zu betonen, dass die Philosophen zwar nicht überflüssig sind, aber nicht die Rolle der Hauptperson, des Hauptakteurs in irgendeiner realen Lage übernehmen können. Das bedarf der politischen Erfahrung, der Verankerung in der Praxis. Das bedarf auch der Verankerung in der wirklichen Praxis der wissenschaftlichen Untersuchung oder in der wirklichen Praxis der künstlerischen Schöpfung. Und in all diesen Praktiken ist man nicht gewissermaßen urteilsfähig zu Hause, wenn man da mal etwas reingerochen hat, sondern das sind alles lebenslange Beschäftigungen, in denen man über Jahrzehnte Kompetenz erwirbt. Und die Vorstellung, dass man sozusagen vormittags kompetenter Musikkritiker, nachmittags kompetenter Komponist und am Abend kompetenter Politiker ist, um sozusagen ein Marx-Wort zu variieren, ist nicht plausibel. Man kann natürlich sagen, man sollte darüber nachdenken, dass erstens unnötige Differenzierungen der Praxis, wo man dann Jahrzehnte braucht, um so einigermaßen zu kapieren, was da zu beachten ist, vielleicht abzubauen sind. Aber da muss man dagegen halten, dass derartige Differenzierungen dann oft auch die Bedingungen von Höchstleistungen sind. Ja, also beim Malen oder Komponieren oder auch Romane schreiben, weiß man, dass das einfach Langfristprojekte sind. Und auch das Halten von Vorlesungen über Philosophie erlernt sich nicht in wenigen Monaten. Von da aus ist die Vorstellung einer solchen allgemeinen Flüssigkeit und eines beständigen Wechsels der Tätigkeit mit hochqualifizierter menschlicher Tätigkeit nicht wirklich vereinbar. Und wahrscheinlich wird man hier eine Unterscheidung anwenden müssen, die schon der Sophist Protagoras getroffen hat. Der hat nämlich unterschieden zwischen denjenigen Fähigkeiten, die der Spezialisierung unterliegen, also Bäcker, Bauer, Kupferschmied, Maler, Poet und so weiter und so fort. Und denjenigen menschlichen Tätigkeiten, wo wir ein Interesse daran haben, dass jeder und jede in der Lage ist, sie in höchstmöglicher Perfektion auszuüben. Also zum Beispiel Verkehrsteilnehmer. Also wir haben alle ein Interesse daran, dass alle gute Autofahrer sind. Es ist uns keineswegs egal und auch wenn es da dann Differenzen gibt, weil manche Leute machen dann nur einen Schleuderkurs und so weiter, ist eigentlich die naheliegende rationale These, dass alle, die am Verkehr aktiv teilnehmen, die bestmögliche Ausbildung dafür genossen haben müssen. Weil das ist für alle wichtig. Und das gilt dann noch, das ist jetzt mein Beispiel gewesen, das Protagoras-Beispiel war Bürger der, also Polite, Bürger der Polis der Athener. Da ging gar nichts, wenn nicht alle Politen in der Lage waren, möglichst gut als Polite zu sein. Und jeder hatte das Interesse, wenn er bei einem anderen irgendwie eine Schwäche merkte, nicht etwa ihm vorzuenthalten, das Geheimnis, wie man diese Schwäche überwinden kann, sondern im Gegenteil aktiv auf ihn zuzugehen und zu sagen, hör mal, du hast so eine Schwäche. Guck mal, so kann man die bewältigen. Also diese Unterscheidung, glaube ich, sollte man auf die Frage der Spezialisierung oder der Allgemeinheit von Kompetenzen und Flüssigkeit von Kompetenzen anwenden. Dann, glaube ich, kommt man hier zu einer realistischeren Vorstellung. Und zweitens kommt man dann zu der Vorstellung, dass Philosophie eben zweierlei ist. Einmal die Fähigkeit der vielfältigen Akteure unterschiedlicher Bereiche der Praxis über grundsätzliche Schwierigkeiten und Probleme, auf die sie stoßen, artikuliert nachzudenken. In dem Sinne, glaube ich, muss man sagen mit Gramsci, dass das Ziel ist, dass jeder Mensch Philosoph ist. also diese Fähigkeit zum Urteil und zur Beobachtung und zur Diskussion, zur Argumentation entwickelt, herausbildet. Denn ich meine, die These ist ja nicht, dass das jeder von Kindesbeinen aus kann. Und zweitens, glaube ich, bleibt aber noch Raum für eine wahrscheinlich nicht sehr umfängliche, aber doch reale, professionelle philosophische Praxis von Spezialisten, die sich darum kümmern, dass das, was in der Geschichte der Menschheit und in anderen Ländern, es gibt ja inzwischen mehr zeitgenössische Philosophen, als es Philosophen in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, was dort gedacht worden ist, aufzuarbeiten, bereitzuhalten und Leuten, die das interessiert, zu vermitteln. Und in dem Sinne, denke ich, kann man dann, mein letzter Punkt, tatsächlich solche Begriffe wie Mechanismen, die Unterscheidung von Strukturen und Prozessen, die Unterscheidung von Exploration und Deliberation als Philosoph in diese Debatte einbringen und damit diese unerledigten Aufgaben erledigbar, jedenfalls vorläufig erledigbar machen. Und damit komme ich heute zum Schluss. Danke.